Schönen guten Morgen, heute am ersten Advent und hier in der Gemeinde München Mitte. Ja, stärkt eure Herzen, so habe ich die Predigt für heute Morgen überschrieben. Einfach angesichts all dessen, was so geschieht in unserem Umfeld, abgesehen von den privaten Nöten, die man hat in der Familie oder vielleicht auch beruflich oder eben in ganz persönlichen Umständen, dann eben auch noch die Krisen, Schwierigkeiten, Kriege und vieles, vieles andere, was da so auf uns eindringt. Ich war ja das letzte Mal im April bei euch, seitdem ist sehr viel passiert. Man ist überrascht, wenn man dann so zurückblickt. Und natürlich ist in so einer Situation, ich danke dir für die Einleitung, ist es in einer solchen Situation, sind wir leicht geneigt, entweder in Furcht zu verfallen oder ja vielleicht sogar in Verzweiflung. Und deswegen eben ganz bewusst dieses Thema, stärkt eure Herzen. Glauben kommt nicht aus der Not. Manchmal hören wir ja so dieses Wort, Not lehrt beten, und da mag ja auch was dran sein, aber Not bewirkt keinen Glauben. Not bewirkt Verzweiflung. Und in der Verzweiflung wenden sich manche an Gott, weil da noch ein Funken Glauben da ist oder vielleicht auch, weil jemand für sie gebetet hat. Aber Glauben kommt aus dem Herzen und deswegen, damit schließe ich den Kreis, deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen stärken. Und im Evangelium ist es eigentlich sehr deutlich, und Jesus hat ja da überhaupt nicht um den heißen Brei herum geredet, was auf uns als Menschheit, aber auch auf uns als Gemeinde zukommt. Nichts, worüber wir in Verzweiflung geraten müssten. Denn wenn wir all das so erleben, ob das Kriege, Bedrängnis, Seuchen, Schrecken, Erdbeben, übrigens dieses Wort Schrecken, das da verwendet wird im Lukas, das ist das, was heute übersetzt wird mit dem Wort Terror. Also Terrorismus, so davon hat schon Jesus gesprochen, Anschläge und dergleichen Dinge mehr, dass das eben ein Zeichen ist der letzten Zeit. Und das ist ja das, was wir auch verbreitet so wahrnehmen. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so fürchtet euch. Nein, eben nicht. So blickt auf. Blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und Jakobus packt das Thema auch nochmal an. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und hebt eure Häupter empor, das ist mit diesem Bild so konterkariert, die Menschen in Nordkorea, die sich allesamt, und man sieht ja hier, das sind die Fußspitzen von dieser riesigen Statue, und das ist ja nicht die einzige im Land in Nordkorea, vor dem sich alle Menschen müssen sich vor dieser Statue beugen. Es ist für uns in Europa, in einem zivilisierten Land, nicht nachvollziehbar, dass es tatsächlich Zivilisationen gibt oder Länder gibt, wo solche Dinge möglich sind, vor riesigen Statuen, und wir wissen, das ist nicht das Einzige, was an Unterdrückung und Unterwerfung geschieht hier auf diesem Planeten. Wir haben vor kurzem wir sind ja als Open Doors über unsere Partnerorganisationen dort in Nordkorea tätig, und es ist nicht sehr einfach, dort Informationen zu erhalten, aber wir erhalten diese Informationen, wir sind im beständigen Austausch, nur veröffentlichen wir sehr wenig von dem, was wir dort erfahren. Aber zwei Kirchenleiter haben uns Briefe geschickt, und ich möchte einfach euch ein bisschen Anteil haben lassen an dem, was sie da so schreiben. Und noch bevor ich das tue, möchte ich euch hinweisen, nachdem ich jetzt schon mitgekriegt habe, dass ihr einen Instagram-Account habt. Also das heißt, ihr seid eigentlich wahrscheinlich den ganzen Tag online, wenn ihr nicht mit irgendwelchen sonstigen Arbeiten beschäftigt seid. Aber das trifft sich sehr gut, denn Open Doors hat ja immer wieder Schreibaktionen. Und manche dieser Schreibaktionen, da schreibt man einfach eine Karte, eine schöne, jetzt an Weihnachten eine schöne Karte, so, die schickt ihr dann an unsere Zentrale in Kelkheim, im Taunus, Und wir leiten dann diese Karten gesammelt weiter nach Nigeria, Eritrea oder eben andere Aktionen, die da gerade laufen. Aber es gibt auch Online-Aktionen und eine davon ist gerade für Nordkorea. Und ich möchte euch da sehr ermutigen, wenn euch das technisch nicht zu kompliziert ist. Es ist ganz einfach, einfach nur bei uns auf die Website gehen und da gibt es so eine Rubrik, die heißt Mitmachen und da oder aktiv werden. Und da kann man das anklicken und dann gibt es eben diese Schreibaktion. Und eine davon ist, dass von Südkorea aus beständig Sendungen produziert werden, die ja eben dann auch die nordkoreanische Bevölkerung versteht. Und das sind eben Sendungen mit Evangelium. So, und in diesen Sendungen, wo das Evangelium ausgestrahlt wird, da würde dann eben ein Brief, ein kurzer Brief, eine Notiz, muss man sagen, ein Gruß von euch verlesen werden. Das heißt, ihr könnt bei uns auf unserer Website eure Namen eintragen. So, der wird natürlich nicht veröffentlicht, euer Name, nur euer Vorname wird veröffentlicht, da heißt dann wegen mir Hanna aus München, so, und die kann dann, man kann dann auch noch das Alter dazu schreiben, wenn man mag, wenn man will, so, und da würde dann eben ein Bibelvers oder ein Satz der Ermutigung würde dann über dieses Radioprogramm den Christen in Nordkorea vorgelesen werden. Und ich weiß von meinen Reisen, wie wichtig das für die Menschen dort in diesen Ländern ist. Das ist oft die erste Frage, die ich höre, weiß irgendjemand in Deutschland, wie es uns geht? Und wenn wir mit unseren Geschwistern dort auch in Nordkorea in Verbindung treten, dann ist für sie auch immer wichtig zu hören, denkt jemand an uns? Wir haben manchmal das Gefühl, wir sind vergessen und wir versichern ihnen natürlich, sie sind nicht vergessen. Und einer der Kirchenleiter, der uns geschrieben hat, er beschreibt dann gerade, wie so eine Radiosendung, was er da wahrgenommen hat. Er schreibt, es wurde zuerst eine Botschaft aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13 gelesen, lese ich jetzt nicht vor. Und wir sangen das Lied I am rejoicing night and day. Das ist so ein kleiner geheimer Gottesdienst, der in Nordkorea stattfindet. Und wenn ich dann sowas lese, das haut mich schier aus den Schuhen. Wenn dann die Gemeinde in Nordkorea singt, I am rejoicing night and day. Also ich freue mich Nacht und Tag. Und wenn wir uns nur mal dieses Bild und natürlich dann auch die andere Situation in Nordkorea anschauen, der Grund, warum sie sich freuen Nacht und Tag, ist, weil ihre Augen auf Jesus gerichtet sind. Und er schreibt weiter, die Nachricht ermutigte uns in den täglichen Leiden und der Verfolgung, durch die wir gehen, unseren Glauben zu bewahren, indem wir uns an Gottes Versprechen und seine Kraft halten. Gott öffnet Türen durch unsere Gebete. Unsere Gebete werden die Dunkelheit verjagen, wie das Morgengrauen die Nacht verjagt. Und dann beschreibt er, was so geschieht. Ich lese euch das mal vor. Der Brief ist jetzt hier vom Oktober. Liebe Brüder und Schwestern, wir möchten unsere Dankbarkeit für eure Liebe und Hilfe zum Ausdruck bringen. Jedes Mal, wenn wir sie erhalten, denken wir an das Blut Jesu, der für unsere Sünden bezahlt hat. Dadurch wird unser Glaube gestärkt. Und davon haben wir ja gesprochen heute Morgen. Stärkt eure Herzen, schreibt der Jakobus. Der Herr ist nahe. Stärkt eure Herzen. Und bevor sich jetzt da auf irgendjemand eine Schwere legt, ach du liebe Zeit, jetzt muss ich auch noch mein Herz stärken, mir geht es eigentlich gar nicht so gut. Stärkt eure Herzen, das ist etwas, was wir empfangen. Das ist nichts, was wir machen. Das ist nichts, was mit religiöser Leistung zu tun hat, sondern das ist etwas, was wir von Gott empfangen, dass unsere Herzen gestärkt werden, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und so beschreibt es der Bruder hier aus Nordkorea. Wir denken an das Blut Jesu, der für unsere Sünden bezahlt hat. Dadurch wird unser Glaube gestärkt. Unsere Herzen füllen sich mit warmen Tränen wegen eurer Liebe und Fürsorge. Ihr kümmert euch um uns geistlich und körperlich. Je schwieriger das Leben ist, desto mehr umgibt uns die warme Hilfe Gottes. Wir werden geeint und stark. Wir schrecken nicht vor der Bedrängnis zurück, in der wir uns befinden. Der Glaube in unseren Herzen ist so stark wie eine Festung. Schließlich möchten wir, wie immer, euch, all unseren Geschwistern weltweit, für eure anhaltende Unterstützung und euer Engagement dafür danken, dass wir am Glauben festhalten können. Kranke werden geheilt und wir werden gestärkt. Im Namen aller Christen in meiner Region bete ich, dass Gott eure Gesundheit schützt und dass der Herr euch mit allem Segen segnen möge. Als Open Doors durch unsere Partnerorganisationen ist es uns möglich, dass wir eine größere Anzahl, ich mag hier keine Zahl nennen, eine große Anzahl an Christen dort in Nordkorea versorgen können mit Nahrungsmitteln, mit medizinischen Gütern, mit anderen Gütern, die ins Land gebracht werden können auf geheimen Wegen. Und das ist für die Gemeinde, wir sprechen von etwa 400.000 bis 500.000 Christen dort in Nordkorea. Wir haben eine Bevölkerung von etwa 22 Millionen. Also so 400.000 bis 500.000, das ist dann doch immer noch eine relativ kleine Gemeinde, aber auch nicht so klein. Und das Gute ist, die Gemeinde dort wächst. Für sie ist das Allerwichtigste, dass sie Wort Gottes erhalten, also dass sie Bibeln erhalten, dass sie Lehrbücher erhalten, Studienbibeln erhalten, aber zuallererst, damit sie überhaupt überleben, Medizin und medizinische Güter und was eben sonst noch irgendwie notwendig ist. So, und ihr durch eure Unterstützung, jetzt auch als Gemeinde, indem ihr Open Doors unterstützt, können wir unseren Brüdern und Schwestern beistehen. Wir sprechen ja heute über die Ankunft des Herrn und ich möchte das zumindest doch mal erwähnt haben. Ich bin ja nicht ganz so sicher, auch wo ihr theologisch steht. Aber ich denke, es ist uns allen gewahr, dass Jesus mindestens noch zweimal kommt. Ist uns das bekannt? Ja? Ja, schon, ne? Hm? Ja, ne? Also die Entrückung ist uns auch bekannt, ja? Gut, dann muss ich darüber gar nichts sagen, aber das war mir einfach wichtig, dass jeder Einzelne von uns mit diesem Gedanken sich schon einmal auseinandergesetzt hat. Wo ja der Apostel Paulus das schreibt, das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen, denn der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, wenn aber wir dann in der Zeit leben, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir in dem Augenblick, wo Jesus wiederkommt, entrückt werden, sagt das Neue Testament im 1. Thessalonicher Brief, hin zum Herrn in den Wolken. Also eine sehr abenteuerliche Angelegenheit. Innerhalb von einer Sekunde. Du sitzt vielleicht gerade im Auto am Steuer oder füllst gerade ein Formular aus auf der Behörde oder du bist irgendwo spazieren mit deiner Freundin, die keine Christin ist und dann in einem Augenblick heißt es. In einem Augenblick werden wir hinweggenommen und vereinigt mit dem Herrn in den Wolken. Und Jesus macht in seinem Wort sehr klar, dass diese Zeit unmittelbar bevorsteht. So, dann werden wir hinweggenommen und dann, wenn wir die Offenbarung studieren, dann lesen wir, dass Jesus dann noch einmal wiederkommt als der Herr aller Herren, der König aller Könige und der Richter der Welt. Sein erstes Kommen war in Bethlehem, sein zweites Kommen ist, wenn wir uns mit ihm in der Luft vereinigen oder wenn die Entschlafenen in Christus auferstehen werden. Und das ist sehr bald. Und dann erfolgt einige Zeit später sein eine dritte Wiederkunft. Es ist wichtig, dass wir darüber wissen. Ja. Wenn wir darauf schauen, auf diese 50 Länder und unsere Glaubensgeschwister, dann ist für uns natürlich völlig klar, dass es wichtig ist, dass wir unsere Herzen stärken, aber auch, dass sie unsere Herzen stärken. Und deswegen möchte ich ein bisschen eingehen auf unseren Gründer, den Bruder Andrew. Vielleicht haben das manche von euch auf unserer Website gelesen. Ende September ist Bruder Andrew heimgegangen zum Herrn. Und das ist er noch in jungen Jahren. Da liest er gerade die Erstausgabe in Englisch von seiner Autobiografie, Der Schmuggler Gottes. Und Bruder Andrew, als er so von Gott berufen wurde, verfolgte Christen zu unterstützen, da hatte er ja niemals im Sinn, eine Organisation zu gründen. Er tat halt einfach das Nächstliegende. Als er von dem Pfarrer in Polen, in Warschau hörte, dass die keine Bibeln haben, ist er zurückgefahren in die Niederlande, hat dort mit ein paar Freunden gesprochen, hat gesagt, Freunde, können wir was machen? Können wir ein paar Bibeln auftreiben für die Geschwister dort in Polen? Und wie kommen wir an polnische Bibeln ran? So, und dann kamen eben die Bibeln zusammen, ich erinnere mich an diese Story, und dann wurde der VW Käfer, den, glaube ich, der Nachbar geliehen hatte, oder geschenkt hatte sogar für diese Sache, der Nachbar, Bruder Andrew wollte das gar nicht annehmen, auf jeden Fall, der VW Käfer wurde vollgeladen, bis er schon langsam nachgegeben hat, wegen dieses großen Gewichts. Und als er schon voll war und abfahrbereit war, kamen dann noch ein paar Christen um die Ecke und sie sagten, wir haben auch noch Bibeln für die Ukraine und für Russland. Hat man auch noch reingepackt. Und dann hat auch der Beifahrer, der dabei war, der hat gesagt, okay gut, unser Auto ist so voll mit Bibeln, wir müssen sie gar nicht verstecken, ich kann die genauso gut auf meinen Schoß packen. Und er hat sich dann die letzte Kiste auf seinen Schoß gepackt. Und so ist man dann über die Grenze gefahren und Gott hat dafür grünes Licht gegeben. Eine zentrale Frage, die Bruder Andrew immer wieder gestellt hat, wie geht es meinen Brüdern und Schwestern? Und wenn wir hier mal auf so eine Zeitleiste gucken, das sind ein paar so bemerkenswerte Zeitpunkte im Dienst von Open Doors, also 1955, dieser Besuch in Warschau und dann die Berufung, den Christen in Osteuropa hinter dem Eisernen Vorhang beizustehen. Und schon interessant, 10 Jahre später, 1965, war Bruder Andrew zum ersten Mal in China. So, sein Blick war sehr bald geöffnet dafür, dass Christen nicht nur in Osteuropa, sondern in kommunistischen Ländern insgesamt oder in atheistischen Ländern. Und dann, wenn wir so die Liste runtergehen, 1980 beginnt der Dienst in der islamischen Welt, wo es für ihn dann eben klar wurde, ja, Sowjetunion, die damalige, ist eine Bedrohung, aber in der islamischen Welt werden Christen schon seit Jahrhunderten, seit Aufkommen des Islam, werden Christen in diesen Ländern unterdrückt und dann wurden Überlegungen getroffen, was man da machen kann. 1981 Projekt Perle, das heißt 1 Million Bibeln nach China und dann, ihr habt es sicherlich schon erfasst, Nahe Osten, Mittlerer Osten, Lateinamerika, Gebetskampagne für Nordkorea, wo wir gerade eben gelesen haben und dann zuletzt jetzt auch 2018 Ausbau des Dienstes für Christen in Indien. Ich habe gerade die Woche, hatten wir eine Videokonferenz, eben hausintern einige Mitarbeiter, international von unterschiedlichen Büros weltweit bei Open Doors, wo wir 2 Brüder gehört haben aus Indien und sie haben darüber berichtet, wie enorm die Bedrängnis in Indien zugenommen hat. Vielleicht habt ihr das in den Medien mitgekriegt, da war jetzt, hatte überhaupt nichts mit Open Doors zu tun. Es war eine deutsche Delegation von Christen einer evangelischen Gemeinde, die sind nach Indien gereist. Das war jetzt gerade vor 2-3 Wochen und teils war das auch unterstützt von einer deutschen Missionsgesellschaft, die aber, wie soll ich mal sagen, als in keinster Weise, ja, intensiv missionarisch beschrieben werden könnte, sondern eine sehr zurückhaltende, klassische Missionsorganisation hier in Deutschland. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Und die sind eben mit einer Kirchengemeinde rüber nach Indien geflogen. War so ungefähr ein Dutzend Christen, die da unterwegs waren. Ganz harmlos. Die wollten einfach nur ihre Partnergemeinde in Indien besuchen. Haben die dann auch gemacht. Waren ein paar Tage dort. Und sie war dann sehr überrascht, der Besuch von der Partnergemeinde, das war dann ziemlich am Anfang, nachdem sie in Indien eingetroffen sind. Sie besuchen da also einen ganz normalen Gottesdienst, diese lieben Christen, und plötzlich wird der Gottesdienst gestürmt und Polizei kommt rein. Und alle Deutschen werden verhaftet. Mit vorgehaltener Maschinenpistole werden ihnen die Ausweise abgenommen, sie werden zum Flughafen eskortiert und ihnen wird der Vorwurf gemacht, sie wären nach Indien gekommen, um dort die Hindus zu missionieren. Und das war die Anklage. Momentan, das ist jetzt geschehen in Indien, in den letzten 4 Wochen wurden mindestens 20 Pastoren verhaftet. Wir sind jetzt also so weit, wir haben in Indien 29 Bundesstaaten. Und von diesen 29 Bundesstaaten haben 11 sogenannte Anti-Bekehrungsgesetze. Das heißt, dort ist es verboten, mit Hindus über einen anderen Glauben als den hinduistischen zu sprechen. Hindus dürfen sehr wohl mit Christen und Muslimen und Baha'i und Juden und anderen Religionen im Land über den Hinduismus sprechen. Aber umgekehrt, diese anderen Religionsgruppierungen dürfen nicht mit Menschen hinduistischen Glaubens über ihren christlichen oder muslimischen oder welchen Glauben auch immer sprechen. Diese Anti-Bekehrungsgesetze haben zur Folge, wer dagegen verstößt, da gibt es inzwischen Gefängnisstrafen von bis zu 10 Jahren. So, das heißt, die Christen aus Deutschland hatten noch Glück, weil sie Ausländer sind. Man hat sie nur des Landes verwiesen, aber sie waren zutiefst geschockt über die Behandlung und dass man einfach dafür, sie hatten ja gar nicht vor zu missionieren. Das wurde ihnen einfach vorgeworfen. Das war einfach die Anklage und das war natürlich dann auch die juristische Handhabe, um sie sofort zu verhaften, zum Flughafen zu bringen und dann außer Landes zu bringen. Aber einheimischen Christen geht's nochmal wesentlich schlimmer. Ich habe eine Zeitung aus uns gesehen, die uns unsere Brüder vorgestellt haben. Da siehst du also eine Tageszeitung, eine sehr große Tageszeitung dort in Indien. Da siehst du dann ungefähr 10 Pastoren mit ihren Gesichtern, mit ihren Namen abgebildet, gleich vorne auf der ersten Seite. Und da steht dann drunter, das sind die Christen, die Hindus zwangskonvertieren hier in unserem Land. Nichts davon stimmt, aber das sind die Dinge, die dort geschehen. Und deswegen auch der Ausbau unseres Dienstes für indische Christen ist enorm wichtig. Die Verhaftungen werden immer willkürlicher, immer länger. Und unsere Christen dort, unsere Brüder und Schwestern sagen uns, die Zunahme von Gewalt hat ein enormes Ausmaß angenommen mit Ermordungen, Überfällen auf Gottesdiensten. Der Druck auf Christen in China wächst massiv. Gerade jetzt die letzten paar Tage, einige Gerichtsurteile, da heißt es, das Amt für ethnische und religiöse Angelegenheiten der Stadt Dalí belegte ihn für einen Christen mit der Zahlung von 150.000 Yuan, das sind 20.600 Euro, nachdem er angeblich eine illegale, das heißt nicht angemeldete Versammlung abgehalten hat in einer Garage. So, das sind die Strafen, die die Behörden verhängen. Strafen werden immer härter. Christen werden in den Untergrund gezwungen, in die Defensive gezwungen. Und hier heißt es von einer Frau, Li Xia, Xiaoyan, deren Mann ins Gefängnis geworfen wurde, zusammen mit 100 Mitgliedern seiner Gemeinde, auch weil sie angeblich sich illegal getroffen haben. Das ist ja in immer mehr Provinzen so, dass Behörden einfach verlangen, dass du eine Lizenz vorlegen kannst, dass du überhaupt Gottesdienste abhalten kannst. Und ihr Mann wurde zu einer Geldstrafe von 13.700 Euro verurteilt und sie bittet um Gebet. Ein Online-Buchhändler, der christliche Bücher bestellt hat übers Internet, darauf wurde die Behörde aufmerksam. Der wurde wegen illegaler Geschäftsaktivitäten zu 7 Jahren und einer Geldstrafe von 27.500 Euro verurteilt. So, nur weil er christliche Bücher bestellt hat. Das ist nur jetzt ein ganz, ganz kleiner Auszug von dem, was da gerade momentan in China geschieht, wo den Christen die Luft zum Atmen genommen wird. Und es soll euch einfach einen Einblick darin geben, mit welcher enormen Bedrängnis unsere Brüder und Schwestern konfrontiert sind. Das sind Dinge, die behördlich geschehen, sowohl in Indien wie auch in China, wo die Verfolgung durch die Regierung geschieht. Eine gute Nachricht in einer sehr schwierigen Situation, das ist die Situation in Syrien und im Irak. Ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass Open Doors dabei ist, in Syrien und im Irak sogenannte Hoffnungszentren aufzubauen. Das sind Gemeinden oder eben christliche Hilfsorganisationen im Irak, in Syrien, mit denen wir zusammenarbeiten und die dort als Partnerzentren im Land fungieren, wo die Menschen im Land, Christen und Nichtchristen, Unterstützung erhalten, was Nahrungsmittel angeht, was Medizin angeht, was Versorgung angeht. Und momentan ist gerade eine Gebetsaktion Hoffnung, findet ihr auch bei uns auf der Website. Ich will da nicht zu sehr in die Details gehen, sondern einfach nur, dass es uns möglich ist, durch die Unterstützung der Christen hier in Deutschland, also auch eurer Gemeinde, dass es uns möglich ist, dass wir bereits dort in Syrien und Irak 286 solcher Hoffnungszentren in der Zwischenzeit eröffnen konnten. Das heißt, da werden sehr viele Menschen mitversorgt, die dorthin kommen und die ganz, ganz praktische Hilfe brauchen. Ein Gebetsanliegen, sehr wichtig. Ein junger Mann, Libyen. Vielleicht, dass wir erstmal das große Bild verstehen. Also wir sehen hier, er hat den Islam verlassen, ist seit 4 Jahren Christ, wurde verhaftet und jetzt wurde das Todesurteil über diesen jungen Mann gefällt. Für euch zur Information noch etwas mehr Einblicke. Wir haben in Libyen 6,75 Millionen Menschen. Davon sind 34.600 Christen, also nicht sehr viel, 34.600. Die allermeisten dieser Christen sind sogenannte Gastarbeiter oder Arbeitsmigranten, kommen aus dem südlichen Afrika, also südlich der Sahara, also das heißt südlich natürlich auch von Libyen, und die arbeiten dort aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und dann gibt es noch eine sehr, sehr kleine Gruppe von einheimischen Christen. Das sind Libyer, alles ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und dieser junge Mann ist einer davon. Und wir verstehen, dass dieser Gerichtsfall eine enorme Bedeutung dort im Land hat. Es gibt tatsächlich kein Gesetz in der aktuellen Gesetzgebung. Wir wissen vielleicht, dass es in Libyen zwei Regierungen gibt, eine offizielle und eine inoffizielle Regierung, die miteinander im Clinch sind. Die Gesetzeslage ist deswegen unklar, aber es gibt, was die offizielle Gesetzeslage angeht, eigentlich kein Gesetz, das berechtigt, diesen jungen Mann zum Tod zu verurteilen. Aber dennoch ist es geschehen und er sitzt im Gefängnis und er ist tatsächlich in allerhöchster Gefahr. Ich gebe euch dieses Gebetsanliegen mit nach Hause, damit wir für diesen jungen Mann beten, beziehungsweise jetzt auch gleich im Anschluss, wenn ich hier mit meiner Predigt fertig bin. Auch eine gute Nachricht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch berichtet hatte über die Fariba. Die musste zu Ostern ihre Haft antreten im Iran. 2 Jahre Haft, hatte noch für um Gebet gebeten. Sie sagte, betet für mich, dass ich im Gefängnis auch mutig bin. Sie wollte dort eine Gemeinde gründen im Gefängnis. Sie hat gesagt, wenn Jesus mich ins Gefängnis steckt, dann hat er einen Plan. Also bitte betet für mich, dass ich mutig bin. Und wir hören ja jeden Tag von den Unruhen im Iran. Das Evin-Gefängnis wird immer wieder genannt als berüchtigt und bekannt dafür, dass Menschen dort verschwinden, heimlich exekutiert werden, dass dort Folter geschieht. Und sie war eben auch im Evin-Gefängnis. Und jetzt die gute Nachricht, sie wurde freigelassen. Auch der Nasser, für den viel gebetet wurde, nach 5 Jahren Haft, er war zu 10 Jahren verurteilt, wurde überraschend freigelassen. Aber im gleichen Atemzug muss ich euch berichten, von diesen 3 Christen, das ist die Malihe. Malihe ganz links ist ehemalige Muslima. 6 Jahre Haft. Josef ist ein armenischer Pastor im Iran, 10 Jahre Haft. Mina, ehemalige Muslima, 6 Jahre Haft. Und wir lesen auch hier die Daten, sie wurden verurteilt am 7. Juni 2022. Also gerade eben, sie gingen nochmal in Berufung, 17. August Berufungsverhandlung haben sie auch verloren. Das heißt, sie mussten bereits ihre Haftstrafe antreten. Und nur, dass ihr diese Gesichter und diese Namen schon mal gesehen habt, und wir hören ja gerade von den Unruhen, es ist eine enorm gefährliche Situation für die Christen dort im Gefängnis. Sie sind im Evin-Gefängnis, sind sie inhaftiert. Dass wir für unsere 3 Geschwister beten. Und jetzt zum Abschluss noch eine ganz wichtige Situation. Das betrifft unsere Geschwister, die, wo habe ich es denn? Hier. Die aus Afghanistan geflohen sind. Wir haben einige tausend Christen in Afghanistan. Als die Taliban an die Macht kamen, es war schon vorher lebensgefährlich für Christen in Afghanistan. Als die Taliban an die Macht kamen, war es die Katastrophe. Ich habe dazu ja schon das letzte Mal berichtet im April. So, viele Christen sind in die Nachbarländer geflohen, Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan, also zentralasiatische Länder, aber auch dort ist ja Christenverfolgung. Es gibt dort keine Sicherheit für Christen. Also das heißt, sie konnten sich auch dort nicht als Christen zu erkennen geben. Sie sind als einfach afghanische Bürger dort in diese Länder geflohen. Außerdem auch nach Pakistan, ist ja auch ein Nachbarland. Und jetzt, vor ein paar wenigen Wochen, haben die Regierungen in Zentralasien begonnen, alle Afghanen zu verhaften, damit sie nicht irgendwo untertauchen und dann abzuschieben nach Afghanistan. Sie haben dort keinen offiziellen Flüchtlingsstatus in diesen Ländern. Das heißt, sie können nicht arbeiten, sie leiden entsetzliche Not. Wir wissen das als Open Doors, wir sind dort tätig in all diesen Ländern und wir sind auch in Verbindung mit den Gemeinden dort in unterschiedlichen Ländern, auch in Pakistan, und organisieren Hilfe für unsere Geschwister, aber wir erreichen nicht alle. Also es sind Hunderte von Christen, die in existenzieller Not sich dort befinden. und die jetzt vor allem ihre allergrößte Furcht ist, dass sie zurück abgeschoben werden nach Afghanistan und dass sie dann dort bei ihrer Einreise, dass irgendwie entdeckt wird, dass sie Christen sind. Und das würde auch jetzt noch in dieser Situation, ein Jahr nach Machtübernahme, würde das dazu führen, dass sie ermordet werden. Punkt. Und sie bitten um unser Gebet. Wenn ich mit diesen Geschwistern spreche oder Nachrichten von ihnen erhalte, über Umwege, über soziale Medien auch, Instagram oder eben andere, dann ist immer wieder die riesige Dankbarkeit von ihnen zu hören, dass wir für sie beten und auch, dass sie bereit sind, ihr Leben für Jesus hinzulegen. Und sie machen deutlich, so wie wir es auch von unseren Geschwistern aus Nordkorea gehört haben, wie sehr sie auf unsere Gebete hoffen. Und ich möchte euch das nochmal so eindringlich sagen, vielleicht sind wir von unseren eigenen Gebeten manchmal gar nicht so besonders überzeugt. Dass wir sagen, ach du liebe Zeit, jetzt auf mein kleines Gebet wird es ja wohl nicht ankommen. Doch, genau das möchte ich zum Abschluss dir sagen. Auf dein kleines Gebet kommt es an. Es sind die ganz einzelnen Handlungen von uns, die uns manchmal so bedeutungslos erscheinen und die anscheinend so wenig geistliche Macht oder Kraft aufweisen, wo wir sagen, ja, was will denn der Herr mit mir kleinem Licht schon anfangen? Dein kleines Licht ist lebensentscheidend für unsere Brüder und Schwestern. Nicht für alle auf einmal, aber für einige. Und ich möchte deswegen mit einer kleinen Begebenheit, die wir auch vom Bruder Andrew gehört haben, möchte ich diesen Gottesdienst oder meine Predigt heute Morgen abschließen. Das war noch zur Zeit der Sowjetunion und das Ganze spielte in Georgien. Georgien war ja auch in Unterdrückung einer der Staaten von Sowjetunion. So, und da saß ein Mann im Zug und war unterwegs. Und dazu stieg dann ein Pfarrer. Der Pfarrer war zu erkennen an seiner Kleidung, setzte sich in das Abteil und um das nochmal deutlich zu machen, legte seine Bibel auf das kleine Tischchen in diesem Zugabteil. Und das vielleicht war dann auch der Anlass, dass der andere Mann im Abteil dann mit ihm eine Unterhaltung begonnen hat und man kam sehr schnell auf das Thema Religion. Und der andere Mann machte sehr schnell deutlich, dass er mit Religion überhaupt nichts am Hut hatte und auch nichts vom Pfarrer hören wollte. So, für den Pfarrer war also klar, sie werden keine Freunde an diesem Tag und er wusste nicht so recht, was er jetzt machen soll und dann ist er halt einfach mal aus dem Zugabteil rausgegangen, um ein bisschen neue Gedanken zu holen. Und als er dann zurückkam nach ein paar Minuten und sich hinsetzt, guckt er auf das kleine Abstelltischchen und muss feststellen, die Bibel ist weg. Und dann ist es ihm aufgefallen und das Fenster ist offen. Und dann war für ihn klar, die Bibel war außerhalb des Fensters. Das heißt, sein Gegenüber hat diese Bibel einfach zum Zug rausgeworfen, um dem Pfarrer deutlich zu machen, unerwünscht. Für den Pfarrer war das ein sehr schwerer Verlust, denn Bibeln in Georgien konntest du damals mit Gold aufwiegen. Es gab so gut wie keine. Und der Pfarrer war echt traurig, als er nach Hause fuhr. Es sind ein paar Monate vergangen. Und eines Tages klopft es beim Pfarrer an der Haustüre. Er macht auf, draußen steht ein Mann, den hat er noch nie gesehen. Und der Mann sagt zum Pfarrer, Herr Pfarrer, ich möchte, dass Sie mich taufen. Der Pfarrer sagt, ich kenne Sie ja gar nicht, wie kommen Sie dazu, in welche Kirche gehen Sie überhaupt? Aus welchem Dorf kommen Sie denn? Ja, aus dem und dem Dorf. Ja, da gibt's doch gar keine Kirche, sagt der Pfarrer. Wo gehen Sie denn in die Kirche? Ja, er geht in keine Kirche, sagt der Mann. Ja, und dann wollen Sie getauft werden. Warum wollen Sie denn getauft werden? Ja, sagt der Mann, das habe ich in der Bibel gelesen, von Jesus. Ha, sagt der Pfarrer, Sie haben eine Bibel, wo ich keine habe. Wie kann das denn sein? Ja, sagt der Mann, das ist eine eigenartige Geschichte. Ich bin eigentlich Bauarbeiter, aber ich war eingeteilt zu Gleisbauarbeiten. Und da war ich an diesem Gleis und habe gearbeitet, dann kam das Signal, Zug fährt durch. Ich bin zurückgetreten, der Zug fährt durch und wie er durchfährt, geht das Fenster auf und raus fliegt ein Buch. Ich bin hingelaufen, habe das Buch aufgehoben und habe festgestellt, es ist eine Bibel. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Ein Mann. Und dann bin ich zu der Stelle gekommen, wo Jesus von der Taufe spricht. Und deswegen, Herr Pfarrer, bitte taufen Sie mich. Gut, sagt der Pfarrer, kommen Sie rein, und er hat ihn getauft. Ein paar Wochen später geht der Pfarrer in das Dorf, wo der Mann herkommt, um zu gucken, wie es ihm geht. Und als er in das Dorf kommt, stellt er fest, alle im Dorf sind Christen geworden. Ein Mann. Eine Bibel. Wenn du noch nicht weißt, was du zu Weihnachten schenken sollst, schenke Gottes Wort. Das kann das Lukas-Evangelium sein, das kann auch für einen Menschen sein, den du gar nicht kennst, aber gib's ihm besser persönlich und wirf's nicht einfach nur in den Briefkasten, vielleicht mit deiner Telefonnummer dazu, wenn der Mensch Fragen hat. Aber ohne Wort Gottes können Menschen nicht gerettet werden. Und das war der Beginn von dem Dienst von Open Doors, dass der Bruder Andrew das Wort Gottes in Länder gebracht hat, wo es diese Bibel einfach nicht gab. Lasst uns aufstehen, lasst uns noch eine ganz kurze Gebetszeit haben. Ich bete für uns stellvertretend, wo wir beten für die Christen in Afghanistan, für den jungen Mann in Libyen, der im Gefängnis sitzt, für unsere Geschwister im Iran.